zwischen Hamburg und Haiti. Von süßen Verlockungen, blauem Gold und deutsch-deutscher Geschichte. Der Frankenwald, eine Sendung von Solveig Grahl.
Für uns war das eigentlich ein normales Leben an der Grenze. Ich bin 1947 geboren und aufgewachsen an der Grenze. Die Eltern haben damals gesagt, das geht nicht so weit hin, es kann geschossen werden.
Friedlich plätschert der kleine Tannbach durch die Wiesen von Möttlareuth. Das Dorf liegt verschlafen zwischen sanften Hügeln und Getreidefeldern. Ein paar Bauernhöfe, eine Straße durch den Ort, ein Gasthaus, ein Gemeinschaftshaus. Das war's. Arnold Friedrich steht am Ufer, blickt aufs Wasser und lächelt.
Wir haben trotzdem bis am Grenzbach sind wir hingegangen und haben Fische gefangen. Aber mir ist aufgewachsen, einfach, dort ist die Welt zu Ende, dort geht's nicht weiter.
Friedrich hebt den Blick. Vielleicht 20 Meter vom Tannbach entfernt steht sie. Weiß getüncht, 100 Meter lang, 3,40 Meter hoch. Die Mauer. Fast 40 Jahre lang hat sie das Dorf geteilt. In Möttlareuth West und Möttlareuth Ost. Zuerst 1952 ein übermannshoher Bretterzaun jenseits des Baches, dann ein Stacheldrahtzaun. 1966 kam die Mauer. Ursprünglich war sie 700 Meter lang, Tag und Nacht streng bewacht von DDR-Grenzsoldaten. Arnold Friedrich war 23 Jahre lang ehrenamtlicher Bürgermeister im Westteil des kleinen Dorfes, von 1979 bis 2002. Viele Jahre im Schatten der Mauer, ohne Kontakt zu den Menschen im Osten.
Für mich war der Grenzsoldat auf der anderen Seite nie irgendwie als Feindbild, sondern ich habe mir den einfach vorgestellt, der macht seinen Dienst und ist ein ganz normaler Mensch. Und was geht denn in seinem Kopf jetzt eigentlich vor?
Seit 1810 war der Tannbach Grenze zwischen Bayern und Thüringen. Für die Menschen bedeutete das mehr als 100 Jahre nichts. Ein großer Schritt und sie hatten den Bach überquert. Bis 1945, als die bayerische Seite plötzlich Teil der amerikanischen Besatzungszone wurde und das thüringische Möttlareuth im Hoheitsgebiet der Sowjetunion lag. Der kleine Tannbach war plötzlich Demarkationslinie. Und bei den Amerikanern hieß das Dorf fortan Little Berlin, Klein Berlin.
Friedrich muss heute noch verschmitzt lächeln, wenn er an den 17. Juni 1990 denkt, damals noch gesetzlicher Feiertag in Westdeutschland. Der Staat DDR existierte noch, die Grenzsoldaten auch. Auf der Westseite von Möttlareuth gedachten die Menschen des 17. Juni mit einem Fest. Die Mauer stand noch, bis Friedrich und sein Freund aktiv wurden.
Der war aber mit dem Bagger in der Zwischenzeit den Berg runtergerollt, ohne Motorgeräusch. Und dann kam die Baggerschaufel so über die Mauer. Und wir wollten eigentlich symbolisch nur 3-4 Mauerfelder wegreißen. Wir haben uns ja da auch was getraut. Wir haben ja eigentlich die Staatsgrenze West der DDR beschädigt, als Sachbeschädigung, und hätten uns da was einhandeln können. Aber da war einfach das Bauchgefühl da. Das muss gemacht werden. Jetzt muss ein Stück Mauer fallen. Aber der Baggerfahrer, der ist dann von den Leuten so angefeuert worden, dass der nicht mehr zu bremsen war. Und dann fiel also vielleicht 100 Meter Mauer in Möttlareuth. Und wir konnten jetzt von dem Festplatz, also von den Bierzeltgarnituren, wo wir unsere Bratwurst gegessen haben oder Roster und ein Bier getrunken haben, konnte man plötzlich in den Westen rüberschauen. Es war freier Blick im Dorf.
Noch heute, fast 30 Jahre später, hat Arnold Friedrich Tränen in den Augen, wenn er sich an diesen Tag erinnert. Und was damals stehen blieb, zieht heute bis zu 80.000 Touristen im Jahr an.
Deutsch-Deutsches Museum, Mergner, grüß Gott.
Es ist Freitagmittag. Karin Merkner sitzt an der Kasse im Deutsch-Deutschen Museum von Möttlereuth.
Ja, Moment.
Gerade hat eine Schulklasse per Telefon eine Führung bei der dynamischen 72-Jährigen gebucht.
Ja, da haben Sie Glück.
Seit 1994 wird hier an die besondere Geschichte des Dorfes während der Teilung erinnert, mit einer Ausstellung, vor allem aber auf dem Freigelände. 100 Meter Originalmauer, Sperranlagen, Beobachtungstürme, Bunker für Grenzsoldaten. Karin Merkner arbeitet hier, seit es das Museum gibt. Vom Museumsgebäude sind es nur wenige Schritte bis zum Bauernhof der Merkners. Er liegt im Westen. Die Familie kann vom Hof diese besonderen Erinnerungsstücke deutscher Geschichte und die vielen Besucher sehen, die heute unbehelligt von hier gen Osten wandern können.
Ja, das ist schon gut so. Und es ist auch gut so, dass das Museum da ist und dass das erhalten bleibt und dass die Menschheit da das erfährt, dass da hier einmal ein geteiltes Dorf war.
Sagt Karin Merkner und setzt sich in den Schatten auf ihre Terrasse. 1966 kam die Fränkin nach Möttlereuth, der Liebe wegen. Ihren Mann hatte sie beim Tanzen kennengelernt.
Wie wir uns ein Stück gekannt haben, da habe ich ihn einmal gefragt, wo er herkommt. Da hat er gesagt, aus einem Dorf und zwei Welten.
Dass die Welt Richtung Osten zu Ende war, daran hat man sich schnell gewöhnt, sagt die Bauersfrau. Westdeutsche durften den Ostteil des Dorfes gar nicht besuchen. Es war Sperrgebiet. Getroffen haben sich die Möttlereuther trotzdem auf DDR-Gebiet, in Gaststätten außerhalb der Sperrzone. Die Kommunikation mit den Nachbarn im Osten war schwierig, aber Wege gab es durchaus, erinnert sich Karin Merkner und schmunzelt.
Wenn wir nicht kommen, hänge ich ein weißes Tuch raus und wenn wir kommen, ein rotes Tuch. Und so haben wir uns dann immer verabredet. Oder wir haben sie mal rübergerufen. Wir durften ja rüberrufen, ne? Aber die halt nicht. Da haben wir rübergerufen, wir kommen am Sonntag. Und die haben genickt, ne? Und dann wussten wir, dass es in Ordnung geht. Das waren schon schöne Momente, was man da hatte. Das war immer alles so herzlich und die Leute haben sich so gefreut.
Am 9. Dezember 1989, 4 Wochen nach dem Mauerfall in Berlin, ging auch in Möttlereuth endlich die Grenze auf. Ein Tor wurde in die Mauer eingelassen, sagt Karin Merkner und seufzt.
89 auf 90 Silvester haben wir auch in der Schule gefeiert. Und da war zur Nacht um 12 Uhr das Dorf voller Menschen. Da waren bestimmt 300 bis 400 Leute im Dorf. Und dann ist gesungen worden und danket alle Gott. Kommen mir heute noch die Tränen, wenn ich da so dran denke. Vor allem Anfang an waren wir auch wieder ein Dorf.
Unsere Träume, die verwehen nicht im Wind, weil wir wissen, dass sie morgen Wahrheit sind. Unsere Gedanken steigen bis zum nächsten Tag.
Petra Böttner steht an einer Waage und schaufelt goldgelbe Haselnüsse in eine Schüssel, bis das Gewicht stimmt. Vorsichtig lässt sie die Nüsse dann in einen Eimer mit dunkler, flüssiger Schokolade gleiten. Auf einer Platte wird die Schokonussmischung dann ordentlich hin und her gerüttelt, bis sich die Nüsse gut in der Schokolade verteilt haben. Später wird dunkle Bruchschokolade daraus. 2 Schritte weiter transportiert ein Laufband kleine, eckige Schätze aus Marzipan.
Das ist unser Pariser Edelmarzipanröhrchen.
Volker Gabarek, ein junger Mann in weißem Kittel und mit weißer Haube, steht neben dem Pralinenlaufband und guckt, ob alles planmäßig läuft. Er ist einer der Produktionsleiter bei der Confiserie Lauenstein und zuständig für die Qualitätskontrolle. Das Pariser Edelmarzipanröllchen ist der Verkaufsschlager der Konfiserie. Die Walnüsse stammen von einer kleinen Plantage in Frankreich. Das Marzipan vom Mittelmeer verwendet wird reine Marzipanrohmasse, sagt Gabarek, ohne Zuckerzusatz.
Diesen veredeln wir mit einem Weinbrand, 60 Volumenprozent, so steigt zum Trinken, aber genau richtig für unsere Marzipanröllchen. Wir verwenden keine künstlichen Konservierungsstoffe. Sprich, der Alkohol ist für uns hier Konservierung, also unser Konservator und Geschmacksträger.
Das Marzipan wird dann in kleine Stücke geschnitten und aufs Band gelegt. Alles ist reine Handarbeit.
Mitten im Frankenwald, in einem engen Tal, liegt die historische Fischbachsmühle. Rund 50 Kilometer westlich von Möttlereuth, umgeben von den dicht bewaldeten Hügeln dieses Mittelgebirges im nördlichen Bayern. Nur kleine Teile des Frankenwaldes gehören zu Thüringen. Früher, bis Anfang des 20. Jahrhunderts, wuchsen hier vor allem Rotbuchen und Tannen. Dann, nach der fast vollständigen Abholzung in der Zeit der Industrialisierung, wurde der Wald überwiegend mit Fichten wieder aufgeforstet. Sie prägen bis heute das Bild, auch hier, rund um die Mühle.
In der Fischbachsmühle, einer ehemaligen Getreidemühle, werden seit 1965 Pralinen produziert. Und das Geschäft mit der süßen Sünde läuft. Vor ein paar Jahren wurde eine weitere, größere Produktionsstätte in Teuschnitz gebaut, nur rund 10 Kilometer südlich.
Volker Gabarek nimmt ein Edelmarzipanröllchen in die Hand.
Wenn man sich die Röllchen anschaut, die Nüsse müssen ja wirklich akkurat dran sitzen. Wenn die krumm dran sitzen, landen sie im Bruch.
Es geht, sagt der Produktionsleiter, um Perfektion. Nur so könne man sich im umkämpften Süßwarenmarkt behaupten. Sein Chef neben ihm nickt. Seit 1991 ist Thomas Luger Geschäftsführer bei der Lauenstein-Konfiserie. Mehr als 100 Pralinensorten hat die Konfiserie im Programm. Regelmäßig wird Neues ausprobiert. Bis eine neue Sorte kreiert ist, kann es Monate dauern.
39,69.
Eine Etage höher, direkt über der Pralinenproduktion, drängen sich die Kunden im Laden. Es ist kühl. Die Wohlfühltemperatur der Pralinen liegt bei gerade mal 16 bis 18 Grad. Am Kopfende des Ladens eine lange Glastheke mit der gesamten Pralinenkollektion. Insgesamt warten wohl 3000 runde, eckige und ovale Leckereien aus Schokolade, Marzipan, Nougat, Krokant auf ihre Käufer. Hier Royal-Trüffel, Mango-Edelmarzipan, Rum, Gugelhupfpraline, Sanddorn-Trüffel. Produktionsleiter Volker Gabarek holt etwas Exotisches aus der Auslage hervor.
Ein balsamiger Trüffel, das heißt, es ist ein Karamell, dem balsamiger Essig zugeführt wurde. Der eine mag es, der andere nicht. Einfach kosten.
Unten in der Produktion laufen die Edelmarzipanröllchen unterdessen weiter übers Band, werden mit Schokolade überzogen und mit Walnüssen verziert. Tag für Tag, rund 8000 Stück.
Ein kleiner Wagen rumpelt auf schmalen Schienen in den Berg hinein. Eng ist es hier drin, gerade mal 1,5 Meter breit und 1,5 Meter hoch. Düster ist es. Lampen an den feuchten Wänden spenden nur schummriges Licht. Draußen scheint die Sonne. Im Stollen sind es 8 Grad. Manfred Teichmann hält den Wagen an. 120 Meter unter der Erde, mehr als 500 Meter im Berg drin, im Schieferberg. Seit rund 440 Millionen Jahren lagert das dunkle Gestein hier unten. Bis heute prägt es die Dörfer ringsherum. Manch Dach ist noch mit Schiefer gedeckt.
Das ist wie die einzelnen Seiten in einem Buch. So ist der Schiefer hier, das Sediment hier abgelagert. Und jede Bank hier, wo man hier die verschiedenen Absätze sieht, hat ein anderes Verhalten. Das eine kann ich nur auf 5 cm spalten, das andere kann ich auf 5 mm spalten. Aber das muss ich erkennen und wissen.
Am Boden liegen Schieferstücke. Kleine neben riesigen 20-Zentner-Brocken. Dunkelgrau bis schwarz ist der Stein. Manchmal leuchtet er aber auch silbrig-blau. Schiefer, das blaue Gold des Frankenwalds. Kein anderes Gestein hat die Gegend hier so geprägt.
Schiefer hat so eine fantastische Farbe. Wenn das abgewaschen ist, sieht das aus wie Stahl. Wie wenn sie stahlblaue Farbnuancen haben. Und das ist es. Kein anderer Stein gibt es hier.
Manfred Teichmann streicht mit der Hand über das kalte, dunkle Gestein. Schiefer, sagt er, ist mein Leben. Der grauhaarige Franke ist Bergmann, in der 4. Generation. Seit mehr als 100 Jahren ist das Schieferbergwerk Lothar Heil in Geroldsgrün im Besitz seiner Familie. Teichmann ist hier im Schieferbergwerk aufgewachsen, mitten im Wald in einer Talsenke. Er wohnt mit seiner Frau im alten Zechenhaus, gleich neben dem Stollen.
Erschlossen wurde das Bergwerk bereits 1857 von Lothar Freiherr von Faber, der im Ort eine Schiefertafelfabrik gegründet hatte und dafür das dunkle Gestein brauchte. Generationen von Kindern haben auf diesem Schiefer schreiben gelernt.
Güterzüge mit Tafeln, mit Griffel sind da in die Welt geschickt worden, nach Hamburg verschifft worden. Das war diese Zeit von 1850 bis 1900 sowas. In diesen 50 Jahren war praktisch hier dieser kleine Zipfel hier im Frankenwald und in Thüringen, wo hier der Weltlieferant war.
Der Frankenwald, Teil des Thüringer Schiefergebirges, war damals eines der wichtigsten Bergbaugebiete Deutschlands, reich an Bodenschätzen wie Kupfer, Eisen und eben Schiefer. Doch neue, günstigere Baustoffe wie Faserzement und billigere Importe aus aller Welt ließen Schiefer unwirtschaftlich werden. Lothar Heil blieb als einziges Schieferbergwerk in Bayern.
Manfred Teichmann fährt noch ein Stück weiter hinein in den Stollen, bis zum Ende der Schienen. Er zeigt auf die hohen Schieferwände.
Hier können wir fast 1,5–2 Kilometer noch weiter nach oben, nach unten. Und in die andere Richtung, in das Westgebäude, können wir fast noch 5 Kilometer abbauen. Das würde im Grunde noch für viele Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende reichen.
Draußen auf dem weitläufigen Hof des Schieferbergwerks steht das, was Manfred Teichmann und seine 10 Mitarbeiter aus dem Schiefer produzieren. Tisch- und Bodenplatten, Fensterbänke, Duschwannen, Mauersteine, Dachziegel, alles ist Auftragsarbeit, nichts wird auf Halde produziert. Nur so lohnt sich das Geschäft. Teichmann geht auf eine Metallkiste zu.
Es ist jetzt fertig bei 100 Dachschiefer und wenn ich jetzt so eine Platte... Man muss der Klang passen. Das ist im Schiefer immer das A und das O, die Klangprobe. Wenn ich die jetzt mit dem Finger hier oder mit dem Eisen oder mit dem Hammer anschlage, dann muss der Klang hell sein. Wenn er dumpf ist, taucht er nichts. Beziehungsweise ist ein Schaden drin, ist angespalten oder eine Bruchstelle oder das Material ist mürb. Hören Sie den Klang? So muss er. So klingt ein guter Schuh.
Automatisierung, Digitalisierung gibt es hier im Schieferbergwerk nicht. Schiefer, sagt Teichmann, ist kein Massenprodukt.
Mit der Handfertigung kann ich natürlich immer erkennen, wie ist die Qualität und kann das dann beeinflussen, was eine Maschine nicht kann. Diese Werkzeuge, die sind auch, gibt es seit Jahrhunderten, da wird sich auch nichts ändern und es ist vielleicht das Gute dran. Man muss es spüren und fühlen.
Seit 40 Jahren führt der rüstige Franke den Betrieb. Jetzt geht er auf die 70 zu. Denkt er ans Aufhören? Auf keinen Fall.
20-Jährigen will ich schon noch machen. Na, man muss sich ja immerhin Ziele setzen, oder? Rente ist Fremdwort, gibt's nicht. Ohne Schiefer wird's nie geben. Also wenn es kein Schiefer mehr gibt, dann gibt's mich auch nicht mehr. Aber das sieht aus wie unser schwarz-blauer Riss.
Fritz Gebelein steht auf seinem Acker und gräbt im trockenen Boden nach Kartoffeln. Die Sonne brennt dem Landwirt im Nacken. Nach und nach plumpsen kleine rundliche Knollen in den Eimer. Kartoffeln mit einer blau-lila-farbenen Schale. Hier auf dem Feld im fränkischen Weiler Karlsgrün, keine 10 Minuten von dem Schieferbergwerk entfernt, wächst neben den herkömmlich gelb-weißen Erdäpfeln die schwarz-blaue Frankenwälder Kartoffel. Eine uralte Sorte aus der Region. Fritz Gebelein ist einer von wenigen Bauern, der sie noch anbaut.
Früher hat es hauptsächlich schwarze und rote gegeben. Und das ist dann weggezüchtet worden, weil man die Speisekartoffeln eben so haben wollte, dass er appetitlicher aussieht.
Und die schwarz-blaue war anfällig für den Blattrollvirus. Der führt dazu, dass sich die Blätter einrollen, absterben und kein Chlorophyll mehr bilden können. Dann hört die Pflanze auf zu wachsen. Zwischenzeitlich war die Schwarzblaue fast ganz verschwunden von den Äckern. Seit ein paar Jahren ist sie Passagier der Arche des Geschmacks von Slow Food, einer Organisation, die sich für den Erhalt von regional wertvollen Lebensmitteln, Nutztieren und Kulturpflanzen einsetzt und sie vor dem Vergessen und Verschwinden retten will.
Das hilft uns schon, das hat uns eigentlich dann wieder ins Bewusstsein gebracht, dass man die Sache weitermachen sollten und nicht aufhören, sondern vergrößern. Durch Slowfood ist halt die Werbung auch da, ne, dass die Leute drauf mit der Nuss drauf gestoßen werden, da gibt es was Besonderes. Es gibt sehr viele Leute, die jährlich, wo ich bis Köln oder Hamburg, wo ich 10 Kilo verschicke.
Liebhaber also dieser alten Kartoffelsorte. Gebelein versteht's. Die schwarz-blaue schmecke wenigstens noch wie eine richtige Kartoffel, findet der Bauer und holt die nächste mit lila Schale aus der Erde.
Die neuen Kartoffeln, was auf dem Markt sind, wenn man die kauft, die haben keinen Geschmack. Also da gegenüber von unten schwarz-blauer schmecken die noch gar nichts.
Auf dem großen Holzofen in Renate Gebeleins Küche brodelt das Wasser. Die schwarz-blaue Frankenwälder Kartoffel köchelt vor sich hin.
Nur Eisbergkartoffel machen wir die. Und dann machen wir praktisch die eingemachten Heringe dazu oder angemachten Backstarkäse mir. Das ist so Limburger Art. Oder halt Quark dazu, also so schwarz-blaue Äpfel und Quark. Das ist einfach ein Gedicht.
Renate ist die Frau von Fritz und Chefin vom Gasthof Adelskammer. Den betreibt die Familie am Dorfplatz von Karlsgrün, einem Weiler mit gerade mal 200 Einwohnern. Die kräftige Frau mit den lebhaften blauen Augen verarbeitet das, was ihr Mann draußen auf den Feldern anbaut, zu deftigen Speisen nach alten Frankenwälder Rezepten, so wie die blaufränkische.
Weil es sehr mehlig ist und ich mag mehlig Kartoffeln sehr gerne. Und die schmecken einfach anders wie die Weißen. Es ist so. Und früher, auch wenn man da eine gefunden hat auf dem Feld, die waren ja immer mal zwischendurch, da hat man sich gefreut, wie ein kleines Kind eben, dass man da mal eine schwarz-blaue gefunden hat.
Der Gasthof Adelskammer ist das Herz von Karlsgrün. Gleich gegenüber stehen der Maibaum und das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr. Der Stammtisch trifft sich regelmäßig. Die wichtigsten Dorfinformationen gehen hier über den Tresen. Und das seit fast 400 Jahren. So lange gibt es das Gasthaus hier schon. Es ist das älteste im Frankenwald. Und der Familie Gebelein gehört es fast genauso lange. Mehr Tradition geht kaum. Kein Wunder also, dass die Wirtsleute beim bayernweiten Wettbewerb 100 beste Heimatwirtschaften ausgezeichnet wurden. Vom jetzigen Ministerpräsidenten und damaligen Heimatminister Markus Söder persönlich. Der lächelt den Gast nun von der weiß-blauen Urkunde im Gastraum an. Auch wenn die Gastronomie viel Arbeit macht und nur läuft, weil die Familie mithilft, Renate Gebelein und ihr Mann wollen die jahrhundertealte Tradition fortführen. Sie
hoffen, dass die Kinder immer weitermachen. Also der Enkelsohn ist jetzt 13 und der sagt, er will Koch lernen und er will mal das übernehmen. Jetzt hat er zwar schon ein Problem, weil er Franz heißt und nicht Gebelein, aber das wäre kein Problem.
Und dann kommen grüne Klies mit Gänsebrust und Sauerkraut auf den Tisch, während in der Küche schon die Rouladen für den morgigen Sonntag gerollt werden.
Ein hervorragender Speisefisch, denn er hat auch ganz feste Gräten. Die kannst du hervorragend filetieren. Nussiger Geschmack, ganz festes Fleisch, ganz herrlich.
Hans Kaufmann steht neben einem großen Bassin, in dem dicht an dicht silbrig glänzende Fische nebeneinander herschwimmen. Nilbuntbarsche. Die leben eigentlich im Nil bei tropisch warmen Temperaturen und nicht mitten im Frankenwald in Klein-Tettau. Bayerisch-Sibirien wird die Gegend hier im Volksmund manchmal genannt. Das Klima ist oft rau. Doch die Klein-Tettauer haben sich die Tropen in ihr Dorf geholt.
Sabote, schwarze Sabote. Das ist da oben. Die werden aber dann schön dunkel, werden schwarz. Ne? Deswegen auch der Name schwarze Sabote. Hier haben wir Mangos dran. Das sind ja Königsgrenadinen. Ich sage mal primitiv Riesenmaracuja. Sieht man ja von der Blüte her, dass es ein Maracuja ist, werden aber dann ungefähr 20, 30 Zentimeter groß.
Hans Kaufmann streift bei 33 Grad durch seinen Garten Eden. Das Tropenhaus. Ein riesiges Gewächshaus aus Glas mitten auf dem Land, umgeben von den dunklen Tannen des Frankenwalds. Seit 5 Jahren wächst hier alles, was Wärme braucht und Feuchtigkeit. Auf 3500 Quadratmetern mehr als 200 verschiedene exotische Pflanzen. Bananen, Papayas, Chilis. Und die Nilbuntbarsche. Das Tropenhaus ist ein Experiment und will zugleich Vorbild sein für andere.
Die Wärme hier drin, ist die Abwärme des benachbarten Glasunternehmens Heinz Glas. Über Jahre ungenutzt hinausgepustet, will das biozertifizierte Tropenhaus zeigen, wie man energieeffizient Abwärme nutzen kann, erklärt Kaufmann, der als früherer Bürgermeister von Tettau das Projekt von Anfang an mitbetreut hat und heute Interessierte durch seine Tropen führt.
Überall am Rennsteig hast du Glasindustrie, wo du diese Abwärme hast. Und irgendwo muss man doch mal versuchen, die etwas zu nutzen. Und das als Beispiel für andere Industrien, die auch Abwärme in diesem Bereich zwischen 30 und 50 Grad haben. Vielleicht legen wir hier einen Grundstein für die Zukunft, dass wir hier bei uns etwas anbauen können, was wir sonst gerne kaufen, gerne essen, wir aber mit CO2-Ausstoß im höchsten Maße bezahlen.
Im Tropenhaus ist alles ein Kreislauf. Mit dem Wasser, in dem die Nilbuntbarsche schwimmen, werden die Tropenpflanzen gegossen, mit ihrem Kot werden sie gedüngt. Das Regenwasser draußen wird aufgefangen, vorgewärmt und in die Bassins der Fische gefüllt. Die reifen Früchte verkauft das Tropenhaus vor allem an einen Sternekoch und an Bürger und Besucher, die Lust haben auf Kulinarisches aus den fränkischen Tropen. Alles nur zu den Herstellungskosten. Gewinn darf Kleineden nicht erzielen, weil es ein Förderprojekt ist. Hans Kaufmann schüttelt den Kopf und stapft weiter durch sein tropisches Paradies im Frankenwald.
Karambole, die Sternenfrucht. Schauen Sie runter. Ein kleines Stäudchen. Sehen Sie, wie voll die hängt. Das ist Wahnsinn. Und das ist für mich wirklich das Erlebnis von Früchten. Du kannst so viel draus machen. Auch Marmelade, die wir draußen verkaufen. Das ist sowas von herrlich. Ne?
Abseits von der Autobahn und mitten durch ein Feld führt ein schmaler Weg dahin, die Äcker sind bestellt. Erntewagen haben.
Der Frankenwald. Eine Region im Schatten der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Lange Jahre eine Gegend am Rand. Über die Jahrhunderte waren die Menschen hier eng mit ihrem Wald verbunden. Ihm verdankten sie die Glas- und Porzellanindustrie, die Flößerei, die Köhler, die vielen Mühlen. Heute begegnet einem auf der Reise durch den Frankenwald Heimatverbundenheit, wie im Gasthof Adelskammer oder im Schieferbergwerk Lotharheil, Kulinarisches wie die Lauensteiner Pralinen, Innovatives wie das Tropenhaus und eben deutsch-deutsche Geschichte, wie in Möttlereuth.
Karin Merkner freut sich, dass der Frankenwald wieder ein Wald ist. Die 72-Jährige steht auf ihrem Hof in Möttlereuth, eine Tasse Kaffee in der Hand und blickt auf das Mauerstück, das übrig geblieben ist, vom hochgesicherten Grenzstreifen hinüber in den Ostteil des Dorfes. Getrennt sind die beiden Ortshälften auch heute noch, aber nur aus Verwaltungsgründen. Der Tannbach bildet nach wie vor die Grenze zwischen Bayern und Thüringen. Unterschiedliche Postleitzahlen, Telefonvorwahlen, Fahrzeugkennzeichen. Aber eines ist klar, sagt Karin Merkner und strahlt über das ganze Gesicht. Wir sind ein Dorf.
Ja, wir sagen schon oft einmal Ossi oder Wessi, ne? Die Ostmittlerreuther, die gehören nach Gefell und es ist eine Stadt. Ne? Und dann sind es halt die Stadtfreck. Und wir wohnen halt auf dem Dorf. Wir sind kommunal getrennt, sage ich immer, aber nicht menschlich. Die sagen guten Tag und wir sagen grüß Gott. Ich so hat es ist ja auch egal. Hauptsache mal grüßt. Wir sind ein Dorf, genau wie jedes andere. Und es läuft eigentlich gut. Könnte nicht besser sein.
Auf NDR Info hörten Sie Zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal von süßen Verlockungen, blauem Gold und deutsch-deutscher Geschichte. Der Frankenwald. Eine Sendung von Solveig Grahl. Es sprachen Friederike Solak und Jonas Minte. Technik Simon Laszlo Janssen. Regie Hanna Brünjes. Redaktion Juliane Eisenführ.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.